The interests of the nation must always come before any personal considerations. From the discussions I have had with congressional and other leaders, I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation would require.
Der Richard Nixon, ein Republikaner, ist der erste und bisher auch der einzige US-Präsident, der zurückgetreten ist. Willkommen zu einer neuen Folge vom USA-Podcast «Alles klar, Amerika» von Tamedia.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office.
Am Nixon sein Rücktritt ist der Schlusspunkt, vor allem aber auch der Höhepunkt von dem sogenannten Watergate-Skandal. Der hat vor 50 Jahren angefangen. Am 17. Juni 1972 sind 5 Einbrecher verhaftet worden. Sie sind ins Wahlkampf-Hauptquartier der Demokraten eingedrungen und der Name des Bürokomplexes war Watergate.
Das Watergate-Building in Washington. Im Präsidentschaftswahlkampf 1972 installieren Einbrecher Abhörgeräte in dem Gebäudekomplex, genauer in der Zentrale der Demokratischen Partei.
Der Watergate-Skandal hat die USA verändert und er wirkt bis heute noch. Wie? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondent in den USA. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Restaurant International von der Tamedia in Zürich. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Am 17. Juni 1972, wo bist du da gewesen? Bist du schon Journalist gewesen?
Nein, ich war wahrscheinlich gar nicht weit weg von da, wo du warst. Ich war in Konstanz als Student, nicht weit vom Thurgau und habe natürlich damals schon davon geträumt, in die USA zu gehen und eines Tages für den Tagesanzeiger als Korrespondent zu arbeiten.
Schön, wenn so Träume in Erfüllung gehen. Trotzdem, war erinnerst du dich, was den Watergate-Skandal betrifft persönlich?
Ja, du, wir haben am Anfang nur von dem Einbruch gehört natürlich, aber persönlich erinnere tue ich mich an die Anhörung natürlich, die dann 1973 anfing. Und das war schon sehr beeindruckend. Also wenn man zum Beispiel gesehen hat, wie der Rechtsberater von Nixon, John Dean, da vor dem Kongressausschuss saß, das ist meine erste wirkliche Erinnerung an Watergate gewesen. Und natürlich bin ich dann ein Jahr nach dem Rücktritt von Nixon 1975 selber in die USA gekommen.
Watergate, was ist das genau gewesen?
Ja, Watergate war eigentlich nur der Höhepunkt von einer monatelangen Kampagne des Nixon-Wahlkampfstabs, die Demokraten auszuhebeln, den Wahlkampf durch schmutzige Tricks zu beeinflussen. Und vor allen Dingen haben sie es natürlich geschafft, den stärkeren demokratischen Kandidaten Ed Muskie bei den demokratischen Vorwahlen wegzuputzen helfen. Sie haben also unwahrscheinlich schmutzige Tricks gehabt, damit Muskie ja nicht die demokratische Kandidatur gewinnt. Das ging also zum Beispiel so weit, Christoph, dass Mitarbeiter von Nixons Wahlkampfstab die Schuhe von Muskie nachts vor dessen Hotelzimmer beim Vorwahlkampf entfernt haben. Also sie waren sich für nichts zu schade. Es war eine absolute Schmutzkampagne und Watergate, dieser Einbruch war eben der Höhepunkt.
Wer hätte den Skandal denn aufdeckt?
Naja, eigentlich wäre es vielleicht nie aufgefallen, wenn nicht ein Wachmann im Watergate-Komplex gemerkt hätte, dass Türen offen standen. Aber aufgedeckt worden ist das Ganze dann durch die beiden Journalisten Bob Woodward und Carl Bernstein. Und die haben natürlich dadurch Weltruhm erworben.
Und sie haben, muss man vielleicht noch sagen, für die Washington Post geschrieben. Sie haben wesentlich zum grossartigen Ruf von dieser Zeitung beigetragen. Und die ganze Geschichte ist auch verfilmt worden mit dem Robert Redford und Dustin Hoffman als Woodward und Bernstein. Der Film heisst «All the President's Men», ist nicht mehr ganz neu, aber immer noch sehenswert. Ist heute so eine Geschichte, dass zwei Journalisten letztlich einen Präsidentsfall bringen, überhaupt noch denkbar?
Theoretisch schon, aber es hat natürlich eine ganz andere Einflussstrukturen in Washington. Wir haben soziale Medien, wir haben ganz neue Medienstrukturen. Ich kann mir es eigentlich kaum vorstellen, dass zwei Journalisten wie damals Woodward und Bernstein und die Washington Post heute einen Präsidenten zu Fall bringen. Aber ich darf dich daran erinnern, dass zum Beispiel der Lewinsky-Skandal von Bill Clinton, über den wir später noch reden werden, dass der also auch maßgeblich von Matt Drudge mit aufgedeckt wurde. Und das war natürlich das erste Mal, dass ein Internetjournalist ganz groß herauskam. Und seitdem ist auch Matt Drudge wirklich eine ganz große Marke in Washington. Also die Strukturen haben sich geändert. Es wäre eher vorstellbar heute, dass diese beiden jungen Journalisten Woodward und Bernstein vielleicht in einer Webseite arbeiten. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
Wie hat Watergate denn die amerikanische Politik geprägt?
Naja, das war natürlich ein irrsinniger Schock für viele Amerikaner. Das Vertrauen in die Politik ging verloren. Viele Wähler wollten einen Neuanfang und haben dann natürlich auch nicht den designierten Nixon-Nachfolger Gerald Ford 1976 gewählt, sondern einen weithin unbekannten Erdnussfarmer aus Georgia namens Jimmy Carter. Und der hat ihnen dann versprochen, dass er der liebste und ehrlichste Mann der ganzen Welt sein würde. Er hat unter anderem gesagt, dass er niemals lügen würde und so weiter und so fort. Aber im Kontext der Zeiten damals war nur allzu verständlich, dass sich die Nation jemandem wie Jimmy Carter anvertraut hat.
Watergate ist eigentlich nur der Anfang gewesen von einer ganzen Geschichte von Skandal. Also Amerika hat sich da in den 70er Jahren, ist auch noch der Vietnamkrieg dazu gekommen, nicht wirklich in eine gute Richtung entwickelt. Was ist denn sonst noch passiert?
Naja, also schon vor Watergate müsste man erwähnen, dass Richard Nixon 1968 die Friedensverhandlungen von Lyndon Johnson mit den Nordvietnamesen hintertrieben hat. Das ist jetzt erst in den letzten Jahren richtig dick rausgekommen. Dann hatten wir natürlich 1986 den Iran-Contra-Skandal, bei dem die Reagan-Administration, also Ronald Reagan, illegal Waffen an den Iran, an die Ayatollahs geliefert hat und mit dem Erlös dieser Waffen ebenfalls illegal die Contras in Nicaragua unterstützt hat. Und wie schon vorhin kurz angemerkt, natürlich dann Ende der 90er Jahre der Lewinsky-Skandal von Bill Clinton, also ein Sexskandal, den man heute wahrscheinlich im Licht von Me Too etwas anders sehen würde, als wir ihn alle damals gesehen haben.
Ja, vor allem auch, weil natürlich Bill Clinton lang abgestritten hat, dass er ein Verhältnis zu der Frau Lewinsky hatte. Berühmt worden ist in dem Zusammenhang eine Äußerung vom 26. Januar 1998.
But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time.
Ich habe keine sexuelle Beziehung zu dieser Frau, hat er gesagt. Nicht wirklich, wie man heute weiss. Was sind die politischen Folgen von dem Skandal?
Ja, also bei den Wahlen 1998, bei den Kongresswahlen, haben die Demokraten sogar etwas zugelegt, weil viele Amerikaner das Impeachment und den ganzen Lewinsky-Skandal als etwas überzogen betrachteten. Aber es hat natürlich weiter zur Polarisierung der Lager beigetragen. Es hat die Republikaner ermuntert, mit wirklich üblen Tricks in Washington zu spielen. Man muss eben aber auch, Christoph, wie ich schon anmerkte, sagen, dass wir heute den Lewinsky-Skandal anders betrachten würden. Damals haben sehr viele gesagt, na ja, gut, das war ein sexueller Fauxpas. Aber heute müsste man natürlich auch sagen, dass hier ein ganz, ganz mächtiger Mann, der mächtigste Mann der Welt eben, sich mit einer Praktikantin eingelassen hat, dass er Macht über sie ausgeübt hat und so weiter und so fort. Im Nachhinein war es eigentlich schon eher eine relativ traurige Angelegenheit. Die Auswirkungen waren ziemlich brutal eigentlich, wie gesagt, weil die Polarisierung in Washington weitergetrieben wurde und weil eben dann auch die sexuellen Mores thematisiert wurden. Es kam im Anschluss an den Lewinsky-Skandal dann zu einer Reihe von Offenbarungen, was republikanische Politiker angeht, die dann zum Teil zurücktreten mussten, weil sie zwar Clinton eines Vergehens beschuldigt hatten, aber selber Affären hatten, extramarital affairs, wie man hier sagt. Und deswegen musste zum Beispiel auch der Abgeordnete Robert Livingston zurücktreten von seinem Amt. Das war alles eine sehr, sehr unschöne Affäre. Und man hatte damals schon das Gefühl, dass es der allgemeinen Stimmung in Washington sehr, sehr abträglich war. Und die Nachwirkung spüren wir eigentlich heute noch in der Verhärtung der Fronten zwischen den beiden politischen Parteien.
Wir haben heute natürlich ganz eine andere Situation als noch in den 90er Jahren. Du sagst es, es ist viel mehr verhärtet und das bringt uns natürlich dann auch auf die Ereignisse vom 6. Januar 2021, wo der Präsident Trump zum Sturm aufs Kapitol aufgerufen hat.
Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. And after this, we're going to walk down and I'll be there with you. We're going to walk down. We're going to walk down, anyone you want, but I think right here, we're going to walk down to the Capitol.
And we're going Martin, to cheer es on. Tönt immer noch unglaublich, wenn man da zulässt. Wir haben jetzt den Nixon gehört, wir haben den Clinton gehört und jetzt den Trump. Wer kommt Oscar über für den grössten Skandal?
Keine Frage, Donald Trump kriegt den Oscar. Der kriegt den Oscar für alles, die größte Lüge, den größten Skandal. Christoph, mir ist es immer noch unverständlich, dass es überhaupt erwähnt wird als eine Möglichkeit, dass dieser Mann 2024 wieder antritt und Präsident wird. Natürlich war das, was im Januar 2021 passiert ist, das Schlimmste, was wir in den letzten 100 Jahren hier erlebt haben. Immerhin, Christoph, stell dir vor, nicht nur sind die Wahlmechanismen dieser Demokratie erschüttert worden, sondern das Wahlergebnis wurde auch nicht anerkannt. Und es hat sich also letztendlich um einen Putschversuch gedreht. Deshalb geht der Oscar ganz klar an Donald Trump.
Im Vergleich zum Nixon, was ist denn so viel schlimmer am Donald Trump?
Naja gut, Nixon hat sicherlich anerkannt, wenn er 1968 verloren hätte. Er hätte es auch 1972 gemacht, wenn er verloren hätte, obwohl er diese Dirty Tricks-Kampagne gehabt hat. Was ganz anders war, war, dass Donald Trump das Wahlergebnis nicht anerkennen wollte, nachdem er die Wahl verloren hatte, dass Donald Trump außerdem die Mechanismen, wie gesagt, der amerikanischen Demokratie außer Kraft setzen wollte. Man kann das kaum vergleichen. Ich glaube, wenn Richard Nixon mit hätte ansehen können, was im Januar 2021 in Washington passiert ist, wäre er erblasst. Er hätte sich im Grab gedreht. Also das war schon noch eine ganz andere Dimension als Watergate. Das muss man klipp und klar sagen.
Aber kann man sagen, dass man dass mit Watergate etwas angefangen hat, wo mit dem Trump einen Höhepunkt erreicht hat?
Ja, das glaube ich schon. Und man muss hier an dieser Stelle auch mal sagen, dass es immer, immer die Republikanische Partei war, die an Wahlen gedreht hat. Das war 1968 so. Das war 1980 so, als es begründete Verdachtsmomente gibt, dass die Reagan-Campaign, der Wahlkampfstab von Ronald Reagan, in Person seines Wahlkampfberaters William Casey, des späteren CIA-Direktors, hinter dem Rücken von Jimmy Carter mit den Iranern verhandelte. Das war 2020 so. Und das ist eben im Grunde genommen auch deshalb passiert, weil die Konsequenzen für diese Handlung nie wirklich da waren. Wenn es tatsächlich damals aufgedeckt worden wäre, 1968, in welchem Umfang Richard Nixon die Verhandlungen der Johnson-Administration mit Nordvietnam hintertrieben hat, dann wäre vielleicht 1980 nie passiert und wäre vielleicht auch 2020 nie passiert. Aber niemals hat irgendjemand irgendwelche Konsequenzen gehabt durch diese Untaten und diese Manipulationen.
Stichwort imperiale Präsidentschaft. Man sagt dem Nixon nach, dass er die ganze Macht extrem im Weißen Haus konzentriert hat. Ich meinte, das ist parallel auch zum Trump.
Ja, das ist es. Also das Ansichtziehen aller Funktionen, was du sagst, die imperiale Präsidentschaft, das hat natürlich mit Nixon schon einen ersten Höhepunkt erreicht. Und das haben wir auch bei Trump erlebt, der ja zum Beispiel jenseits der normalen Linien regiert hat und sich auf einen ganz, ganz engen Kreis, zum Teil auch Familienmitglieder, siehe Jared Kushner, siehe Ivanka Trump, gestützt hat. Und das hat natürlich schon damals mit Nixon angefangen. Wenn man sich den inneren Zirkel von Richard Nixon anguckt, also Haldeman, Ehrlichman, Kissinger, das war schon eine absolut imperiale Präsidentschaft. Und das haben wir dann in der Folge immer wieder gesehen.
Gibt es noch mehr Linien, die vom Watergate-Skandal zum Trump führen?
Naja, also die kriminelle Energie, die Nixon entfaltet hat, die hat also Donald Trump dann noch heftiger entfaltet. Man kann auch vielleicht bei den Persönlichkeiten der beiden Verbindungen finden. Beide, Nixon wie Trump, sind politische Außenseiter gewesen. Obwohl Nixon also Vizepräsident von Eisenhower war, war ja seine Karriere in den 50er Jahren fast zu Ende. Er ist damals schon fast über einen Skandal gestolpert. Also es gibt schon jede Menge Verbindung, gerade auch in den Personen von Trump und Nixon. Es gibt ja auch ein wunderbares Foto von Donald Trump, wie er ergebenst einem gealterten Richard Nixon, ich glaube, irgendwann Ende der 80er Jahre in Houston, die Hand schüttelt. Und wenn man sich das Foto anguckt, da gehören die beiden richtigen Typen zusammen.
Ich nenne dir das Zitat, Martin. Ein Mann ist nicht fertig, wenn er besiegt wird. Er ist fertig, wenn er aufgibt. Trump oder Nixon?
Nixon. Stimmt das, ja?
Ja, das stimmt. Und zwar hat Richard Nixon 1969 gesagt, aber ich glaube, es könnte auch vom Donald Trump stammen. Du hast die beiden legendären Watergate-Reporter Woodward und Bernstein erwähnt. Sie haben kürzlich anlässlich von dem Jahrestag 50 Jahre von dem Einbruch einen längeren Artikel in der Washington Post publiziert, wo sie die beiden auch verglichen haben. Und du hast bereits so die persönlichen Sachen angesprochen. Sie haben eine ganz andere, ganze Reihe von Gemeinsamkeiten genannt. Beide haben eine Welt kreiert, die auf Verschwörungstheorien basiert. Beide manipulieren und ignorieren die demokratischen Traditionen. Und beide betrachten die Medien als Feind, oder? Und beide haben eigentlich die Demokratie angegriffen. Gibt es noch andere Gemeinsamkeiten?
Ja, also beide, sowohl Trump als auch Nixon, hatten einen Minderwertigkeitskomplex wegen ihrer Herkunft. Trump kommt aus New York, aber er ist eben nie richtig akzeptiert worden in Manhattan, da er aus Queens kommt und eben nicht aus Manhattan. Und Nixon kommt natürlich aus Yorba Linda, nicht aus Los Angeles oder San Francisco. Und was noch dazu kommt, beide verachteten die Eliten, also sowohl Trump wie auch Nixon. Und es gibt natürlich auch Unterschiede. Nixon war ein treuer Familienvater und Ehemann. Trump dagegen hat ein eher abenteuerliches Privatleben geführt und war mehrmals verheiratet. Aber es ist schon frappierend, Christoph, wie ähnlich sich in einigen diese beiden Figuren sind. Insofern kann man den großen Bogen von Watergate zum 6. Januar 2021 schon schlagen.
Wie beurteilt Woodward und Bernstein heute Richard Nixon?
Ja, immer noch als ein Mann mit irrsinniger krimineller Energie, verschlagen und so weiter. Aber man muss natürlich auch sagen, dass es dieses andere Nixon-Bild gibt. Nixon, der Mann, der die Détente mit China geschaffen hat. Nixon, der Mann, der die Environmental Protection Agency geschaffen hat und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich Bernstein und Woodward im Fernsehen, im US-Fernsehen heute anguckt und zur Kenntnis nimmt, was sie 50 Jahre später über Richard Nixon sagen, dann hat sich eigentlich an ihrem Grundurteil nur wenig geändert. Der Mann war wirklich sui generis. Der Mann hat eine extreme kriminelle Energie gehabt. Er hat unheimliche Probleme gehabt, sich irgendwo unterzuordnen und einzuordnen. Und ja, also es hat sich da in der Sichtweise von Woodward und Bernstein eigentlich wenig geändert.
Jetzt wird auch der Donald Trump wieder verstärkt zum Thema, noch mehr als es sonst schon immer ist. Und zwar wird im Kongress jetzt die Anhörung anfangen zum Thema Sturm aufs Kapitol. Was erwartest du da?
Eigentlich erwarte ich schon einige irrsinnige Offenbarungen bei diesen Anhörungen. Ich bin zum Beispiel überzeugt, dass Donald Trump persönlich sehr, sehr viel tiefer involviert war, sehr viel stärker involviert war in diesen Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Und ich kann nur hoffen, dass möglichst viele meiner Landsleute diese Hearings sich angucken werden. Wir haben jetzt schon mal gehört, dass Fox News die Hearings nicht übertragen wird. No surprise here. Aber im Großen und Ganzen, meine Hoffnung ist, dass möglichst viele Bürger, möglichst viele meiner Mitbürger sich diese Hearings anschauen werden, damit sie wirklich klipp und klar erkennen können, was an jenem furchtbaren Tag in Washington abgelaufen ist und wer tatsächlich dahinter stand.
Zum Schluss vielleicht erwarte ich Auswirkungen auf Zwischenwahlen im November.
Könnte sein, aber ich würde mal sagen, dass der hohe Benzinpreis wahrscheinlich ausschlaggebender sein wird als die Anhörung.
Besten Dank, lieber Martin. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
Danke, Christoph. Bis dann.
Das war eine weitere Folge von «Alles klar, Amerika», einem Tamedia-Podcast zu den USA. Merci vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhören kann man den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BAZ, Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Titeln. Und natürlich auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, ist der Martin Kilian gewesen. An der Technik hier in Zürich, Mirja Gabertuler. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.